Willkommen bei Scale and Help, dem Podcast für Unternehmensnachfolge, Transformation und echten Impact. Mit Carlo Jesse triffst du die spannendsten Unternehmer und Nachfolger im deutschsprachigen Raum. Hier erfährst du, wie Unternehmen erfolgreich übergeben, skaliert und neu gedacht werden. Unsere Mission: One Business, One School. Let's go!
Heute zu Gast im Scale und Help Podcast ist Dennis Leising, Geschäftsführer und Inhaber der Berufsbekleidung Leising Handels GmbH, ein Familienunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung, das klassische Werte mit modernen Lösungen verbindet. Von Berufsbekleidung über Veredelung bis hin zu digitalen Mitarbeiter-Online-Shops. Wir sprechen heute über Nachfolge, Unternehmertum, Wachstum, Digitalisierung und was es braucht, um ein Familienunternehmen erfolgreich in die nächste Generation zu führen. Dennis, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Carlo und vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
Ja, hat mich wirklich gefreut. Ich kenne euer Unternehmen ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Weiß, dass du auch eine Nachfolgegeneration bist. Deswegen starten wir auch einfach mal ganz zu Beginn. Wäre toll, wenn du einfach mal ganz kurz ausführst, wie denn alles mit eurem Unternehmen begonnen hat.
Begonnen hat es 1993. Tatsächlich klassisch bei uns zu Hause im Keller oder in der Garage. Man munkelt halt, es war auch so ein Garagen-Startup sozusagen. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber mein Vater kommt aus dem Einzelhandel. Damals für eine große Kaufhauskette, die hatten glaube ich 6 oder 7 Filialen im Westmünsterland, hat er gearbeitet, hat da den ganzen Einkauf gemacht für alle Filialen. Und die Kette hat gesagt, wir machen keine Berufsbekleidung mehr. Also damals war das natürlich am Ende einfach nur ein Blaumann, meistens eine Latzhose und eine Jacke. Das hat sich heutzutage definitiv geändert.
Auf jeden Fall sagen, so ging es, also vor einigen Jahrzehnten, ich weiß noch, bei uns im Autohaus oder in der Werkstatt meines Vaters, so der Blaumann wirklich, wie der Name schon sagt, ein Blau, anderes gab es eigentlich nicht, oder?
Ja, vielleicht, wenn man Glück hatte, noch was Graues oder so, aber ansonsten war das halt. Oder halt dann hier bei uns im Bergbau was Weißes, aber dann hörte es auch tatsächlich auf. Und die wollten das nicht mehr machen und hat er gesagt, okay, dann mache ich es halt weiter. 2, 3 Kunden gab es halt von da schon, die das halt gekauft haben. Und so hat er halt dann von zu Hause angefangen, das Ganze zu machen. Hat dann das Unternehmen verlassen, wo er gearbeitet hat, hat tatsächlich 7 Jahre lang auf dem Ippenbühner Kraftwerk gearbeitet, was jetzt gesprengt wurde. In einer Schichtarbeit und hat dann nebenbei quasi 7 Jahre lang das Ganze aufgebaut, bis wir dann 2000 hier an den Standort gegangen sind und er sich quasi komplett selbstständig gemacht hat.
Also 7 Jahre war es wirklich ein Side-Business, das heißt, neben dem Vollzeitjob, den er hatte, hat er es wirklich parallel zu den 40 Stunden oder 50 Stunden gemacht.
Genau, der hatte Conti-Schicht, also Früh-, Mittag-, Nachtschicht. Und hat dann dementsprechend nebenbei das Ganze gemacht, mit meiner Mutter auch zusammen. Es gab ja erst ein kleines Ladengeschäft von, glaube ich, 30 Quadratmetern im Keller an der Münsterstraße. Das kennst du vielleicht auch noch, gegenüber von der Jet-Tankstelle. Und dann ist das da ein bisschen gewachsen tatsächlich auf, glaube ich, insgesamt 120 Quadratmeter. Mittlerweile ist da ein Friseur. Und dann sind die 2000, weil es ganz gut angelaufen war, hier ins Industriegebiet gegangen, haben den ersten Hallenteil gebaut mit 300 Quadratmetern. Und dann wurde es immer weiter sukzessive ausgebaut und jetzt sind wir hier auf dem Grundstück voll, haben auch schon beim Nachbarn eine Halle angemietet für unsere Veredelung und Logistik und so weiter. Und
wir können ja nochmal am Anfang bleiben. Super interessant natürlich, wie war es für dich in einer Unternehmerfamilie aufzuwachsen? So, jetzt hast du deinen Vater auch noch im Angestellten-Dasein erlebt. Dann irgendwann hat er wirklich Vollzeit das Unternehmen aufgebaut, betrieben. Hast du da eine Veränderung erlebt, auch innerhalb der Familie, vom anfangs noch Angestellten und dann zum Unternehmer? Das hat sich dann ja auch über die Jahre entwickelt. Wie war es also, in der Familie aufzuwachsen?
Also natürlich an die Anfänge kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das ist ja halt schon ein bisschen länger her, auch wenn ich da, 93 war ich 7. Auf jeden Fall, zumindest an das, was ich mich erinnern kann, ist, wo er halt auf Schichtarbeit umgestellt hat oder dann da angefangen hat, war er natürlich auch mehr für uns da, weil er, früher gab es ja kein Internet und so weiter und er hat den Einkauf für die ganzen Kaufhäuser gemacht, der war jeden Tag im Ruhrgebiet unterwegs und musste da halt bei Levi's, Esprit und wie sie alle heißen, S. Oliver und so weiter einkaufen.
In den Showrooms wahrscheinlich.
Genau, und wir haben den dann halt am Wochenende gesehen oder ja, sozusagen ich und meine Schwestern. Und das hat sich natürlich komplett geändert. Bei Schichtarbeit bist du natürlich flexibler, hast mehr Freizeit am Ende, aber er hat natürlich das andere auch noch nebenbei aufgebaut, sozusagen. Ja, also natürlich hat man das mitbekommen, aber gar nicht so viel. Ich würde sagen, wirklich, wo ich jetzt wahrgenommen habe, war damals, wo wir diese Halle hier, die erste Halle hier gebaut haben, wo er sich dann wirklich vollständig selbstständig gemacht hat. Da hat man es dann mitbekommen. Und ja, natürlich ist das nicht so klassisch, ich mache mich selbstständig und Friede, Freude, Eierkuchen, sondern am Ende arbeitest du da auch viel abends und so weiter. Klar, kannst du dir deine Zeit vielleicht ein bisschen besser einteilen, dass wir ihn öfter gesehen haben als da, wo er angestellter Einkaufsleiter war, in der Woche zumindest, aber dafür musst du dann natürlich abends was machen oder so, wenn die Kinder dann halt im Bett sind, ne? Und ja, also bei mir stand halt schon recht früh fest, dass ich mit in die Firma möchte. Damals war ich auf dem Kepler-Gymnasium hier in Ippenbüren, habe aber festgestellt, das Praktische liegt mir halt mehr und habe dann nach der 10. Klasse gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob ich die 3 Jahre noch brauche fürs Abi. Ich mache dann eine Ausbildung, eine vernünftige Ausbildung tatsächlich. Also ich erinnere mich heute noch gerne dran und habe dann eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Ja, so ist dann quasi irgendwann alles zueinander gekommen.
War das schon bei euch im Unternehmen oder hast du die Ausbildung erst woanders gemacht?
Nein, die habe ich woanders gemacht, bei der Firma Schemberg in Metting. Muss ich auch sagen, ich würde niemandem empfehlen, die Ausbildung im eigenen Unternehmen zu machen. Alleine schon einfach, weil, ja, es die Familie ist, die Eltern sind und da gibt es immer Befangenheiten und so weiter und so fort. Und von daher würde ich jedem empfehlen, das woanders zu machen, alleine auch einfach schon, um eine andere Sichtweise zu sehen. Und wie gesagt, ich möchte die Zeit definitiv nicht missen, wo ich da die Ausbildung gemacht habe. Ich habe da viel gelernt, gerade auch damals von der Frau Schemberg, die leider verstorben ist mittlerweile. Aber ja, am Ende muss ich sagen, hat mich das auf jeden Fall für die Zukunft auch ein bisschen geprägt. Und wie gesagt, die Zeit möchte ich nicht missen, einfach auch eine andere Sichtweise zu haben. Genau.
Als du ja nach der 10. Klasse im Prinzip in die Ausbildung gegangen bist, war das deine Idee oder war das auch so ein bisschen von den Eltern getrieben?
Nee, die haben mir da komplett freie Hand gelassen. Also ich glaube, die hätten auch nichts dagegen gehabt, wenn ich gesagt hätte, ich will jetzt was ganz anderes machen. Tatsächlich war auch schon mal das Thema damals Feuerwehr im Raum, weil ich war lange Zeit in der Feuerwehr, auch schon in der Jugendfeuerwehr damals und das hat mir auch Spaß gemacht. Handwerkliche Geschichten machen mir heute noch Spaß, aber nee, das habe ich für mich entschieden. Also die haben uns da komplett freie Hand gelassen, ich glaube auch meinen Schwestern und so weiter. Und ja, das war mein Wunsch dann zu sagen, ich gehe in die kaufmännische Ausbildung und wir schauen dann mal, ob es dann später auch in den Betrieb geht, aber das war halt relativ schnell klar, ja.
Okay, jetzt nochmal auf deine Eltern. Die haben die komplett freie Hand gelassen. Du konntest dich, ja, hast die Schule verlassen, beziehungsweise bist in die praktische Ausbildung. Ich glaube, es ist halt auch ein super guter Weg, wirklich extern das zu machen, da einfach nochmal Dinge, ja, mitzunehmen. Und ja, ist auch ein Unterschied, glaube ich, ob du im Elternhaus oder im elterlichen Betrieb die Ausbildung machst oder einen ganz normalen neutralen Chef hast. Ja. Deine Eltern, wenn du nochmal in deine Kindheit Revue passieren lässt oder während der Selbstständigkeit schon von deinen Eltern, was sind so die Werte, die deine Eltern dir mitgegeben haben? Sind da 2, 3 Punkte, wo du sagst, dafür stehen meine Eltern, das haben die immer wieder betont oder das haben sie immer mir wieder auf dem Weg mitgegeben?
Also ich würde ganz klar sagen, an Punkt 1 Menschlichkeit. Natürlich sollte das die Basis jedes Familienunternehmens sein, aber die leben das komplett. Also die kennen jede Nöte und Sorgen von allen Mitarbeitern und so weiter. Haben sich auch immer um alles gekümmert, sei es drum, dass irgendwo einer mal sich verletzt hat, dass ein Sterbefall in der Familie war, egal jetzt bei welchem Mitarbeiter und was überhaupt und egal ob 500 Euro Kraft oder halt Vollzeit. Definitiv den Punkt und dann am Ende halt auch, ja, wie soll ich jetzt sagen, Gleichberechtigung, also die behandeln auch jeden gleich, egal ob du halt dann, doof gesagt, die Putzkraft bist oder halt auch da wichtiger leitender Angestellter, ne? Also das ist auch immer wichtig, finde ich, dass man alle Leute halt dann gleich behandelt und das ist, glaube ich, einer der Kernwerte, den sie mir oder uns und meinen Schwestern halt auch mitgegeben haben und den wir vor allem hier auch in der Firma bis heute halt so weiterleben, definitiv.
Sind deine Eltern noch im Unternehmen?
Ja, die sind noch da. Also mein Vater ist auch noch Gesellschafter mit 50%. Meine Mutter ist auch noch mit dabei, arbeitet im Verkauf. Die ist ja 3 Tage die Woche meistens da oder auch mal öfter. Am Ende ist sie ja die gute Seele hier und tatsächlich nicht nur meine Mutter, sondern ich sage auch immer so salopp die Mama hier für alle. Und das passt ganz gut. Also Ich glaube, wenn die mal nicht da sind, wird sie auch ganz schnell vermisst, weil die auch immer für alle was mitbringt. Also sprich irgendwie Snacks morgens oder sonst irgendwas. Und wenn sie mal nicht da ist, dann sofort, oh, hier fehlt ja irgendwie was in der Küche oder so. Das kommt halt schon ganz oft vor. Nein, aber ich glaube auch einfach, ja, ihre Art und Weise, wie sie halt mit allen umgeht, ist halt bereichernd, quasi auch für das Teamgefüge. Ja, von daher ist es immer gut, wenn die da ist. Definitiv.
Sowas ist schwierig zu kompensieren, glaube ich, ne? Also wenn da so viel
Ja.
Persönlichkeit und Menschlichkeit und persönliche Nöte, ja, Not in so einem Unternehmen ist, ja, das kreiert auch eine Unternehmenskultur ja, hat auch maßgeblichen Einfluss einfach, wie das Unternehmen funktioniert, wie die, ja, Zusammenarbeit der Mitarbeiter, auch die Mitarbeiterrekrutierung, ist, glaube ich, ein Riesenfaktor. Wann kam
Jeden
denn
Fall.
dann konkret dein Einstieg ins Unternehmen? Also du hattest die Ausbildung bei Schemberg gemacht.
Genau.
Warst du da noch ein paar Jahre extern unterwegs oder wie kam der konkrete Einstieg?
Ich habe nach der Ausbildung dann meinen Zivildienst angefangen, den man damals ja noch machen musste. Und genau, den habe ich dann zu Ende gebracht. Und tatsächlich direkt nach dem Zivildienst war es, warum auch immer so, es fehlte hier gerade irgendwie jemand in der kaufmännischen Abteilung, hätte ich beinahe gesagt. Ja, und dann so, ja, kannst du das nicht mal eben nebenbei so ein bisschen machen? Ja, ich sage, ja, komm, wir machen da mal ein bisschen was und gucken mal, dass wir da einfach die Sachen, die anfallen, dann auch bearbeitet bekommen. Ja, und aus dem bisschen ist dann halt relativ schnell Vollzeit geworden. Und das müsste so Mitte 2008 gewesen sein, wo das dann Vollzeit war. Und ja,
Das ist ja
seitdem
schon bald
eigentlich quasi,
Jubiläum.
ja, wir haben bei 20 Jahre tatsächlich schon. Mal gucken, ob ich da auch was bekomme.
Interessanterweise habe ich die identische Geschichte vor wenigen Tagen jetzt von Heike Schürkötter, Geschäftsführerin und Eigentümerin von Salvus Mineralbrunnen, gehört.
Ja,
Da ist es
ja,
genau so gelaufen.
ja.
Sie wollte eigentlich ins Studium nach Münster gehen, war auch schon eingeschrieben. Jemand im Unternehmen ist weggebrochen, man hat das dann erstmal so temporär mal kurzzeitig übernommen und irgendwie ist sie dann nie wieder aus dem Unternehmen rausgekommen. Es ist nie wieder zum Studio gekommen. Es ist ganz genau so gelaufen. Also super interessant.
Also ich sag mal, im Nachhinein würde ich sagen, hätte es jetzt nicht geschadet, vielleicht auch nochmal, also wie gesagt, ich bin ein Freund von anderen Sichtweisen, einfach auch mal andere Sachen zu lernen oder zu sehen, wie das halt woanders abgeht. Von daher würde ich jetzt im Nachhinein sagen, wäre es jetzt auch nicht schlimm gewesen, nochmal 1, 2, 3 Jahre woanders zu arbeiten, um einfach da nochmal einen Einblick zu bekommen. Das war jetzt leider nicht so. Nichtsdestotrotz hatte ich die Chance oder hatten wir die Chance, damals mit meiner Freundin, jetzt mit meiner Frau, waren wir 2010 bis 2011 10 Monate in Kanada, in Vancouver unterwegs und ich habe dann Work and Travel Visa gehabt. Sie hat dann Praktikum für ihr Studium gemacht. Das heißt, wir konnten das
Cool.
halt schön lange planen dementsprechend und ja, das war dann nochmal, ich sag mal, so eine Auszeit in den mittleren 20er Jahren, meinen 20er Jahren, hätte ich beinahe gesagt, was natürlich ganz nett war. Was sicherlich auch nochmal ja, nicht eine andere Sichtweise gebracht hat, aber halt, glaube ich, tatsächlich, was Vancouver halt ausmacht, ist die Vielfalt an Kulturen und das hat auch nochmal definitiv einen Eindruck hinterlassen, sag ich mal, wie man jetzt auf die Welt halt blickt am Ende, ne? Weil dort leben, keine Ahnung, geschätzt 50, 60 verschiedene Kulturen relativ eng aufeinander. Da sind super viele Asiaten, die ja auch noch mal ganz anders leben als wir. Und ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und auch da definitiv noch mal ein anderes Weltbild quasi, als das jetzt, was wir einfach so als alteingesessene Deutsche vielleicht so haben
Gab es noch mal
gebracht.
kurz die
Ja.
Überlegung, dort zu bleiben? Oder war das nie ein Thema? War das immer zeitlich begrenzt? Ich habe ja selber einige Jahre in den USA gelebt. Es gab doch sicherlich auch mal einen Punkt, wo man so überlegt hat, boah, ne? Vancouver, Kanada, super cool. Ja, angelsächsischer Bereich, auch unglaubliche Potenziale, Möglichkeiten, die man wahrscheinlich gesehen hat.
Ja.
Gab es den Punkt mal oder war immer klar, ihr geht zurück?
Tatsächlich leider ja, muss man heute sagen. Also mit dem Wissensstand von heute oder vielleicht von vor 5 Jahren, glaube ich, hätten wir mehr dran gesetzt, da zu bleiben. Nur damals war es halt irgendwie, wir haben nicht drüber nachgedacht, weil Katharina musste halt das Auslandspraktikum für ihr Studium machen, musste danach noch ein Auslandssemester machen, was schon feststand in Spanien.
Okay,
Und
also die waren noch im
dementsprechend war das
Studium, das
irgendwie
war ein
nie,
Auslandssemester.
genau. Und ansonsten sagen wir heute tatsächlich, hätten wir es mal anders gemacht. Deswegen hängt da ja auch noch so ein Bild. Es ist am Ende noch so Sehnsuchtsort und
jetzt erkenne ich das. Okay.
Ist halt nie aus dem Kopf rausgegangen und ja, was nicht ist, kann ja irgendwann vielleicht nochmal werden, wer weiß. Auf jeden Fall, ja, ist das schon so ein bisschen so unser Sehnsuchtsort, sagen wir mal, wo wir dann gerne drauf zurückblicken oder auch gerne hinfahren.
Aber gibt es tatsächlich potenziell, so kannst du dir das vorstellen, ich glaube, es gibt ja viele Deutsche inzwischen, die ja nach potenziellen Exit-Routen irgendwie zumindest mal rechts und links irgendwie ausschalten, auch wenn sie ein Unternehmen aufgebaut haben, jetzt bist du fast 20 Jahre in einem Unternehmen, da ist sehr, sehr viel passiert, da können wir gleich wahrscheinlich nochmal drüber sprechen, aber ist das denkbar, ihr seid auch super digital, ist das vorstellbar, dass du ja nochmal dich komplett neu erfindest oder tatsächlich ins Ausland gehst?
Sag niemals nie, ne? Also vorstellbar ist auf jeden Fall. Ich meine, wir haben zwei kleinere Kinder. Entweder müsste man es direkt jetzt machen, das sehe ich jetzt nicht, oder halt, wenn sie älter sind.
Wenn die Eltern noch oder wenn die Eltern einfach noch im Betrieb sind. Jetzt können die jetzt auch noch ein bisschen weitermachen.
nein, aber sicherlich hat man da so die eine oder andere Überlegung schon mal gehabt, aber so einfach ist es ja leider nicht, einfach jetzt als Deutscher nach Kanada einzuwandern. Die haben ja schon relativ harte Gesetze oder auch halt Immigration-Geschichten halt, gerade in British Columbia, weil da halt die meisten Leute hinwollen in Kanada.
Das war vor ein paar Jahren, glaube ich, noch ein bisschen einfacher, so einfach, ne?
Ja, definitiv. Also wie gesagt, wo wir da waren 2010, wäre das wahrscheinlich ohne Probleme möglich gewesen. Also wir haben auch noch zwei, drei Bekannte, mit denen ich zum Beispiel da beim Work-and-Travel-Visa oder mit dem Visa gearbeitet habe, die wohnen da immer noch. Also zu denen hat man jetzt nicht wirklich noch Kontakt, aber dafür ist Social Media ja da. Also ich habe da einige kennengelernt, weil ich damals auf dem ersten nordamerikanischen echten Weihnachtsmarkt gearbeitet habe. Und genau.
Das hat damals schon funktioniert irgendwie, ne?
Beim deutschen Traditionsunternehmen Käthe Wohlfahrt, der eine oder andere wird es kennen, das ist ja so, die verkaufen ja das ganze Jahr Weihnachtsartikel, die kommen da unten aus Bayern irgendwo. Und
die betreiben teilweise, die betreiben tatsächlich Weihnachtsmärkte im Ausland?
Nein, die hatten da aber einen großen Stand, also ein großes Zelt, wo die verkauft haben. Und da sind die Amerikaner richtig drauf abgegangen, muss man sagen, auf die ganzen Christbaumanhänger und auf Traditionen, die es in Deutschland gar nicht gibt, aber die glauben, dass es die gibt, wie irgendwie, dass wir uns Gurken an den Weihnachtsbaum hängen und solche Geschichten. Aber nee, da gehen die voll drauf ab. Mittlerweile ist es, glaube ich, einer der größten Weihnachtsmärkte in Nordamerika und da muss man sogar Eintritt bezahlen und man hat Timeslots. Das ist ganz interessant. Also sowas wäre hier undenkbar, aber das ist halt quasi, als wenn du hier in den Freizeitpark gehst und du musst jetzt um 17 Uhr einen Timeslot von 3 Stunden kaufen und 20 Euro Eintritt bezahlen, damit du auf den Weihnachtsmarkt darfst. So läuft das da mittlerweile ab.
Also da muss das ja ein
schon
großes
interessant.
Ding sein. Wahnsinn.
Ja,
dann
ja.
Seid ihr irgendwann zurück aus Vancouver, back to Germany. Du hattest ja gesagt, anfangs hast du ja verschiedene Positionen bekleidet, hier ausgeholfen, da ausgeholfen. Dein Vater war ja auch noch relativ jung, oder ist sogar auch noch. Wann war denn der Punkt, wo du wirklich gespürt hast, so jetzt bin ich Unternehmer, wo du wirklich irgendwie Verantwortung übernommen hast? Gab es den Punkt oder seid ihr wirklich so eine Doppelspitze oder wie läuft unter euer Unternehmenskonstrukt?
Also ich würde sagen, wo es dann richtig losgegangen ist, war so zwischen 2015, 2016, 2017 ungefähr. Damals bin ich dann erst Prokurist geworden und wir haben halt die Aufgaben, auch immer ganz wichtig, finde ich, am Ende strukturiert, beziehungsweise nicht nur strukturiert, sondern auch vernünftig verteilt. Man muss da einfach klar sein, welche Aufgaben wer übernimmt, glaube ich einfach. Dann hat man auch weniger Reibungspunkte und das haben wir damals zu dem Zeitpunkt auch gemacht. Und 2018 habe ich dann 50% der Geschäftsanteile gekauft und bin dann auch Geschäftsführer geworden, zum 01.01.2018 genau. Und seitdem haben wir halt sukzessive das Ganze weitergeführt, also immer mehr übergeben, sodass mein Vater jetzt eigentlich hauptsächlich noch für den Verkauf Einzelhandel zuständig ist, wo er auch herkommt. Das ist auch, also ich kenne keinen besseren Verkäufer als den. Wenn du hier reinkommst, gehst du nicht ohne was wieder raus, wenn du mit ihm sprichst sozusagen. Ein netter Nachbar hat mal gesagt, ja, wenn du hier reinkommst und willst eine Arbeitshose kaufen, dann gehst du auf jeden Fall noch mit ein paar Birkenstock und Socken raus. Einfach nur als subtiles Beispiel und ja, das passt ganz gut. Also der ist Verkäufer durch und durch und das kann der auch und er kann halt auch am Ende gut mit Menschen. Und von daher ist er da super aufgehoben. Wie gesagt, kommt ja auch daher und das macht ihm Spaß und so ergänzen wir uns eigentlich sehr gut und sind da ein gutes
jetzt
Team,
würde ich sagen. Jetzt hast du ja unglaublich viel in den letzten Jahren da auch eingebracht. Ne? Du verbindest ja Tradition mit modernen Lösungen. Jetzt ist natürlich auch unglaublich viel passiert. Digitalisierung, Internet und. Was bedeutet das konkret? Also wie hat sich euer Unternehmen, es war ja ein ganz klassischer Point of Sale, ein stationärer Einzelhandel, wobei ich glaube, ihr hattet auch immer schon den Großhandel. Du kannst ja mal kurz ausführen, was so die modernen Lösungen sind oder wie die Entwicklung so in den letzten Jahren war.
Ja, wie du schon gesagt hast, vom klassischen Einzelhandel jetzt, den haben wir immer noch und auch nicht so klein. Eigentlich, wir haben hier 700 Quadratmeter Verkaufsfläche, was ziemlich viel ist. Nur wir glauben halt auch, also klar könnte man jetzt heute sagen, man muss ihn kleiner machen, Kosten sparen, weil halt am Ende Digitalisierung, Online und so weiter zählt. Nur wir glauben tatsächlich, dass wenn du die Auswahl verkleinerst, auch anhand der Fläche kommen halt weniger Menschen, weil die wollen halt Sachen mitnehmen. Die wollen nicht nur irgendwie drei Sachen angucken, sondern die wollen sich was angucken, anfassen, anprobieren und mitnehmen. Und das können die hier. Also ich glaube, wir können mit Recht behaupten, dass wenn du jetzt hier kommst und eine Arbeitshose brauchst, wirst du auch mit einer rausgehen, die dir passt und auch die so ist, wie du sie haben willst.
Also dieses analoge Geschäft, wirklich Mitarbeiter, und ich erlebe es ja selber, dass Mitarbeiter dann wirklich vom Chef vielleicht losgeschickt werden, geh mal zu Leising, guck mal und lass dich da mal beraten, hol mal irgendwie ein Outfit oder du hast Budget X. Das ist tatsächlich so, ne? Und dann ist das wahrscheinlich auch mal sehr kurzfristig alles zum Teil.
Ja, aber man
nutzt,
auch, klar.
Man nutzt so diese Örtlichkeit.
Ja, das ist wie Weihnachten, ne? Also ich brauche morgen was Neues mit Logo und so weiter. Klappt auch mal, aber nicht immer, auch wenn wir die Veredelung selber haben. Aber am Ende schauen wir ja schon irgendwie, dass First In, First Out hier passiert und das nicht irgendwie willkürlich. Also da gibt es natürlich auch Prozesse. Ja, auf jeden Fall machen wir dann auch den Großhandel natürlich, der halt klassisch auch läuft, wie du gerade gesagt hast, über wir schicken die Mitarbeiter hin, die können natürlich anprobieren, weil die Ware da ist und auch auf Lieferschein mitnehmen. Und dann gibt's halt unsere anderen Online-B2B-Vertriebswege. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Online-Shop-System, wo Mitarbeiter selber bestellen können. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel für euer Autohaus, würden wir ein Online-Shop-System machen. Jeder Mitarbeiter bekommt einen Zugang und du kannst halt steuern, wie viel Budget bekommt er denn? Bekommt er zum Beispiel 200 Euro pro Jahr, kann sich dafür halt aus der Firmenkollektion was aussuchen, bekommt er eine Stückzahl, keine Ahnung, 5 T-Shirts, 3 Pullover und 2 Hosen, die er maximal sich bestellen kann und so weiter und so weiter. Dann
ist
kann er also mehr bestellen.
Ist das ein White-Label-Shop, also der dann customized ist auf den konkreten Kunden? Oder
ja,
hat dann die Firma dann speziell wahrscheinlich einen Zugang oder die Mitarbeiter haben einen Zugang und dort sind dann eigentlich schon die Produkte vorselektiert oder ist das komplette Portfolio oder der komplette Bestand?
Nein, also jeder Mitarbeiter hat einen Zugang, ja, aber wir bilden dann nur das ab, was wir auch wirklich vorher aussuchen. Also wir würden jetzt nicht den freien Zugang geben. Klar, dann können die natürlich alles bestellen, was sie wollen, aber das kommt halt nicht gut. Sondern die sollen ja auch halt im Firmen-CI rumlaufen. Und,
also
dementsprechend,
die Firmenkollektion im Prinzip.
Genau. Und dann können die da halt jetzt, wie gesagt, fürs Autohaus zum Beispiel, könnten sie jetzt Hemden bestellen, Poloshirts bestellen und meinetwegen Jacken bestellen oder Blazer bestellen mit Logo drauf. Und dann das von ihrem Budget halt tun. Und gleichzeitig können wir auch einstellen, dass sie halt mehr bestellen können als das Budget, was sie haben. Dann bezahlen sie den Rest halt selber zu Firmenkonditionen. Aber so hast du als Unternehmen halt ganz klar Planungssicherheit. Du hast halt dementsprechend 200 Euro Budget eingestellt. Also kriegst du von uns auch maximal 200 Budget pro Jahr in Rechnung gestellt und alles andere klären wir dann mit dem Mitarbeiter.
Wird die Ware dann abgeholt oder ist es dann wirklich Online-Shop, wo ihr dann auch wirklich versendet?
Sowohl als auch, ne? Das kann man auswählen. Also jetzt klar, die Unternehmen, die jetzt hier in Ippenbüren sind oder in der Umgebung oder wie auch immer, da können die Mitarbeiter halt sagen, wir holen es ab und dann können die das hier vor Ort abholen. Es gibt auch einen Sammelversand in die Firma, wenn das gewünscht ist, aber in den meisten Fällen schicken wir es halt zum Mitarbeiter nach Hause, weil wir halt dadurch, durch dieses Shop-System quasi, ich sag mal, die Bestellung von Berufsbekleidung, was sonst der Einkauf gemacht hat oder das Sekretariat oder wer auch immer, minimieren wir auf fast null, weil am Ende muss ich nur noch einen Mitarbeiter hinzufügen, kann halt einstellen, der arbeitet in der Abteilung Werkstatt, dann sieht der nur die Werkstattbekleidung des Unternehmens und nichts anderes und kann das halt bestellen. Kriegst dann nach Hause geschickt, somit habe ich damit gar nichts mehr zu tun und ich komme in viele Unternehmen, da machen die das natürlich mit Excel, so, da muss ich halt sammeln und heute kommt einer, sagt, ich brauche ein T-Shirt, morgen braucht einer eine Hose und übermorgen Sicherheitsschuhe und das muss ich halt alles aufschreiben und dann bestellen, das nervt ja. Und so kann ich halt sagen, du hast dein Budget, bestellst dir selber, Und das Unternehmen hat da nichts mehr mit zu tun. Und das spart halt natürlich am Ende Zeit, Geld und Berufsbekleidung oder Arbeitsschutz ist halt am Ende, sind C-Teile in einem Unternehmen, die dürfen keine Zeit kosten. Und von daher minimieren wir das halt auf so gut wie null, weil in den meisten Fällen tatsächlich sogar die Personalabteilung den Admin-Zugang hat von dem Shop, den wir dann anbieten. Weil die halt wissen, wer wo arbeitet, wer ausscheidet, wer in Elternzeit geht oder halt neu anfängt. Somit hat der Einkauf nur mit uns was zu tun, wenn wir über Preise sprechen. Und das war es eigentlich. Ansonsten muss da keiner mehr irgendwie einen Handschlag tun und was machen.
Dann ist das ja schon wirklich, ja, der Online-Shop digitalisiert, speziell auf Firmen zugeschnitten. Dein Vater kommt klassisch aus dem Einzelhandel, jetzt bist du dann ins Unternehmen gekommen. Was, und hast wahrscheinlich auch nochmal neue Ideen eingebracht, was sind so die Veränderungen, die du seit deinem Einstieg dort realisiert oder angeschoben hast? Wahrscheinlich den Mitarbeitershop, wo du gerade schon ja, kurz ausgeführt hast, wie das funktioniert, ist wahrscheinlich eins. Gibt es noch so weitere Veränderungen, Transformationen, die du eingebracht hast?
Ja, ich denke alleine jetzt in der ganzen Kommunikation untereinander. Also ich sag mal, wenn du heutzutage, das darf ich glaube ich sagen, also selbst jetzt hat mein Vater keinen Bock auf Computer, ist ja auch okay. Er ist halt eine andere Generation und wir sind alle froh, dass er sein iPhone vernünftig bedienen kann und damit alles macht. Das ist ja schon mal nicht schlecht, aber hier in der Unternehmenskommunikation arbeiten wir natürlich mit dem ERP-System, mit Teams, mit ja generell mit den Microsoft-Apps und so weiter, sei es jetzt SharePoint oder weiß der Teufel, wie es alles heißt von Microsoft, und noch mit so zwei, drei anderen Tools. Oder jetzt natürlich versuchen wir auch einige Sachen mit KI halt zu machen, was zum Beispiel Mockups angeht oder so für also Korrekturabzüge für Logos auf Bekleidung und so weiter. Und gucken uns natürlich jetzt, oder jetzt gerade gucken wir uns halt an, wie wir mit KI vielleicht auch zwei, drei Prozesse halt intern schon mal regeln können, um den Workflow halt zu vereinfachen, damit auch alle auf alle Informationen zugreifen können. Ja, ich glaube, es gibt so viele Tools mittlerweile, es war noch nie so einfach, das zu tun. Und wenn, dann muss man es halt jetzt machen, weil sonst ist das vielleicht auch irgendwann zu spät.
Aber dann
Und
seid ihr schon super digital. Wie wichtig, würdest du sagen, war Digitalisierung so für euer Wachstum in den letzten Jahren? Du hattest gesagt, ihr
also
habt
den
auch einen
letzten.
super großen Shop, ne, 700
Ja,
Quadratmeter, ein
ja,
großes Lager,
ja,
ein
ja.
Großhandel, aber jetzt mal so wirklich der Digitalisierungspart. Welchen Einfluss hat das auf das Wachstum?
Also das ist auf jeden Fall der Part, der am meisten wächst, das muss man einfach so sagen. Der Einzelhandel ist schon ein bisschen rückläufig, jetzt nicht so stark, aber er ist rückläufig am Ende. Natürlich auch aufgrund der ja, wirtschaftlichen Lage, gerade die wir in Deutschland oder Europa haben, die letzten Jahre, seit dem Angriffskrieg von Russland, der auf die Ukraine sozusagen, glaube ich, da ist ja der generell der Markt ein bisschen volatiler geworden. Das merkt man halt im Einzelhandel. Ja, aber der digitalisierte Bereich oder der B2B-Bereich, gerade was jetzt so diese Online-Shops angeht, die wir anbieten für unsere Kunden, der ist natürlich am Wachsen, weil, wie eben schon gesagt, wir nehmen denen halt super viel Zeit weg, die sie halt für wichtigere Sachen nutzen können, als für Bekleidung bestellen. Am Ende, wie gesagt, sollte das halt kein großer Punkt sein in einem Unternehmen. Und da können wir natürlich mit unserer Lösung punkten. Die haben wir jetzt auch in den letzten, jetzt muss ich überlegen, 7 Jahren quasi ja zweimal komplett neu gemacht und dann jetzt immer noch weiterentwickelt. Also wir sind jetzt nochmal deutlich schneller geworden, was auch das Erstellen eines Online-Shops angeht. Also wenn alle Parameter stehen, haben wir so ein Ding für den Kunden innerhalb von, ja, keine Ahnung, ich sag mal, maximal einer Woche eher 3 bis 4 Tage stehen, wenn alle Parameter also klar sind, wie, wo kommt das Logo hin, wie wird es veredelt und so weiter und so fort. Dann können wir das mittlerweile relativ schnell aufbauen. Das hat mal vor ein paar Jahren noch so ungefähr 4 bis 6 Wochen gedauert. Also das haben wir schon deutlich beschleunigt. Und auch die Arbeitsprozesse dahinter halt vereinfacht sozusagen. Ja, und
Was ist so der
das muss so
Anteil
weitergehen.
online zu stationär? Wie ist das so
Das
etwa?
wird dich
Was
jetzt
denkst du
wundern,
prozentual?
dass das gar nicht so hoch ist. Also ich würde jetzt behaupten, der komplette B2B-Online-Umsatz wird ungefähr bei 30% sein.
Okay.
Also der Rest ist tatsächlich stationär, beziehungsweise stationär ist jetzt nicht mehr so viel, aber das meiste ist tatsächlich noch ganz normal B2B-Großhandel. Da bestellen die meisten noch per E-Mail oder halt tatsächlich auch genug per Telefon. Fax Gott sei Dank nicht mehr, aber E-Mail ist definitiv noch das Medium, wo am meisten bestellt wird. Aber wie gesagt, da versuchen wir natürlich auch dann mit unseren Kunden zu sprechen und die dann halt umzustellen, zum Beispiel auf unser Shop-System, weil die dadurch natürlich auch viel Zeit sparen. Ne?
Die Branche war ja eigentlich ja vor 15, 20, 30 Jahren irgendwie nicht wirklich sichtbar. Du hattest, wir hatten ja anfangs schon gesagt, so, es gab irgendwie einen klassischen Blaumann. Die Branche hat sich ja, glaube ich, in den letzten Jahren wirklich maßgeblich verändert. Also man sieht ja Leute, ja, ganz normal auch teilweise privat mit quasi Arbeitskleidung rumlaufen, aber das ist ja schon fast keine Arbeitskleidung mehr, das ist ja jetzt irgendwie fast Sportswear oder Privatkleidung. Ja. Du kannst ja vielleicht nochmal kurz ausführen, ja, was hat sich in den letzten Jahren verändert und wie verändert sich die Branche aktuell?
Ja, also wie du schon gesagt hast, früher gab es halt so 2, 3 Farben. Es gab eine Latzhose, eine Bunthose, eine Jacke und dann halt vielleicht noch eine Winterjacke, eine einfache. Mittlerweile würde ich schon sagen, sind viele Sachen nicht mehr von normaler Outdoor-Kleidung zu unterscheiden. Also wir fahren gerne auch nach Südtirol in Urlaub, wandern oder so. Also da habe ich nichts anderes an als von uns. Und das siehst du auch nicht. Mittlerweile haben wir viele namhafte Hersteller. Nehmen wir jetzt mal Helly Hansen zum Beispiel, die man auch aus dem Freizeitbereich kennt, die Workwear machen. Wir kriegen demnächst,
das kann ich schon mal teasern. Kommt ja eigentlich aus dem Segelbereich, glaube ich, ne? Helly Hansen, genau, irgendwie genau, verbinde ich das mit Segeln.
Ja, die kommen aus Skandinavien da oben und die haben ganz mal früher angefangen mit so Segeln. Dann gab es auch mal eine ganz heiße Zeit, da hatten die so Downjacken in der Freizeit. Die waren, ich glaube, Ende der 90er sehr angesagt, jetzt ja wieder. Und ja, also die haben super Bekleidung. Wir kriegen jetzt demnächst, das kann ich schon mal anteasern, auch Sicherheitsschuhe von Adidas.
Geht Adidas so, also da auch sieht man rein halt,
dass halt dann, ja, also Puma gibt es schon sehr lange, sozusagen als Sicherheitsschuh und Adidas springt jetzt auch auf. Das heißt ja am Ende schon, dass jetzt das ein super interessanter Markt geworden ist, im Gegensatz zu früher. Weil früher gab es halt nur, also da hat ja keiner irgendwie gewusst, welche Marke gibt es denn halt im Workwear-Bereich. Das ist jetzt anders. Sicherlich hat da die Firma Engelbert Strauß auch was oder sehr viel dazu beigetragen am Ende. Der hat sicherlich den Markt aufgerüttelt, ist unser allergrößter Marktbegleiter und hat da sicherlich viel für den Markt getan, dass wir da jetzt stehen, wo wir sind, was Design angeht, was Funktionalität angeht. Und gegen den geht es sich zu beweisen. Und ich glaube, das können wir mehr als gut mit besserer Auswahl und auch super Qualität am Ende.
Die waren ja irgendwie auch bis vor 20 Jahren oder so nicht sichtbar. Du hast den Namen gerade genannt, Engelbert Strauß.
Ja.
Ich glaube, teilweise Werbung in Fußballstadien und also ziemlich präsent auch marketingmäßig. Jetzt sagst du, das hat wirklich einen positiven Impact auf die Branche gehabt. Bezüglich, ja, wirklich der Entwicklung der Designs. Das ist ja wahrscheinlich ein sehr großer Player geworden. Ich kenne die Zahlen jetzt nicht, aber ist ja auch sicherlich ein direkter Wettbewerber irgendwo. Aber du siehst es eigentlich positiv.
Ja, also im Wettbewerb natürlich jetzt nicht, weil er schon eine sehr große Marktdurchdringung hat. Ich finde aber Kunden gut, die zu uns kommen und die das gerade tragen, weil, wie gesagt, wir finden immer was qualitativ, preis-leistungsmäßig dann besser ist. Das darf ich einfach mit Fug und Recht behaupten. Mhm. Nichtsdestotrotz, also ja, die machen, glaube ich, die kratzen gerade an einer Milliarde Umsatz. Da sind wir so weit von weg, dass das schon Anerkennung am Ende bedarf, gar keine Frage. Und das hat man auch. Und der hat den Markt halt, wie er Werbung macht, verändert, wie das Design ist, verändert. Der mittlerweile macht er ja fast mehr Outdoor-Kleidung als sonst irgendwas. Man kann da ja selbst irgendwie mit Super Mario Sachen, also T-Shirts mit Super Mario drauf kaufen. Er macht irgendwie mit der NFL irgendwie Kooperationen, also in Amerika. Also man sieht, man ist da so groß, dass man sich vielleicht auch auf Amerika dann konzentriert mittlerweile mehr. Aber am Ende, wie gesagt, bis auf das, was unser größter Marktbegleiter ist und der uns natürlich am Ende Kunden wegnimmt, wir ihm Kunden wegnehmen, wie das halt so ist im Leben, machen die den Rest recht gut, würde ich behaupten.
Vielleicht kannst du ja noch mal kurz ausführen, warum Kunden wirklich bei auch euch kaufen. Also du hast gerade noch mal anfangs gesagt, dass dein Vater natürlich extrem serviceorientiert ist oder euer Unternehmen an sich. Was sind so die USPs, die euch irgendwie besonders machen und noch mal irgendwie abgrenzen zum Wettbewerb? Warum soll der Kunde bei euch kaufen?
Jetzt kann ich natürlich sagen, wir sind ein Familienunternehmen, aber das können natürlich viele sagen, das ist jetzt kein Grund. Aber ich glaube einfach, dass wir wirklich sehr gutes, ausgebildetes Personal haben. Wir haben auch ein sehr junges Team am Ende, von denen wir bestimmt 70% selber ausgebildet haben, würde ich behaupten, was natürlich am Ende auch für die Qualität spricht und die Dynamik im Team bzw. in der Firma. Die kennen das Ganze von der Pike auf. Und wie dann eben schon gesagt, also die kennen dann meine Eltern quasi auch als ein bisschen deren Eltern, würde ich fast sagen. Und von daher ist das hier halt gewachsen. Und das hat halt eine ganz andere Dynamik, würde ich sagen, als wenn du als jetzt einfach nur Leute hast, die halt 10 Jahre woanders gearbeitet haben und dann dazu holst. Also ich könnte jetzt, ja, aus dem Stegreif würde ich sagen, haben wir mindestens von den 16 Vollzeitkräften, die wir haben, sind mindestens 10 halt hier, haben ihre Ausbildung hier gemacht und dann auch teilweise schon, also der oder die, eine Mitarbeiterin, die hat letztes Jahr ihr 20-Jähriges gefeiert und ist seit der Ausbildung hier. Also das spricht, glaube ich, dann auch für uns und spricht am Ende aber auch, ja, natürlich wieder, jetzt sind wir wieder beim Thema Familienunternehmen, aber wenn ich so lange jemanden halte, hat er aber auch eine Expertise und das haben ja eigentlich so gut wie alle. Ja. Einfach aus,
hat ja auch einen Einfluss dessen, auf die Servicequalität einfach, ne? Wenn die so mega geschult sind, lange an Bord sind, die Branche irgendwie kennen oder die Produkte kennen. Thema Service, wie wichtig ist Service auch im Zeitalter von Amazon und Co.? Engelbert Strauß hat es auch genannt.
Also, am Ende
Kunden haben ja eine Erwartung inzwischen. Ja, same day Delivery und wie schnell das kommt und die ganze Rückgabeoption, wie siehst du das?
Ja, also da Same-Day-Delivery kriegen wir am Ende hin, wenn du hier zu uns kommst, auf jeden Fall. Wie gesagt, also du gehst ja eigentlich nicht raus, ohne dass du was mitnimmst, wenn also das, was du suchst. Ansonsten haben wir einen eigenen Lieferservice hier in der Region, wo wir dann auch ausliefern sozusagen. Und ansonsten, da wir halt alles selber veredeln, sind wir da halt schon schneller als zum Beispiel jetzt wieder, kommen wir zu Engelbert Strauß, also da sind wir deutlich, also mindestens doppelt so schnell wie die in der Veredelung, wenn du jetzt was mit Logos bestellst.
Wie lange dauert Ende, sowas, wenn jetzt ein Kunde heute bestellt und sagt, hier ist das JPEG oder irgendein, das digitale Logo, um jetzt so ein T-Shirt mal als Beispiel oder eine Jacke zu produzieren mit dem Logo dann irgendwie auf der Rückseite?
Ja, wenn das jetzt ein T-Shirt oder eine Jacke eine Woche, so ungefähr.
Okay.
Ja. Bis es dann komplett fertig ist. Also geht auch mal schneller, wie eben schon anfangs gesagt, wenn da mal die Hütte brennt, da haben wir auch schon mal, keine Ahnung, 100 T-Shirts über Nacht gedruckt, wenn es halt unbedingt sein muss, auch das ist ja möglich. Dafür steht man ja dann auch, wenn man regional unterwegs ist und dann halt auch nah am Kunden ist. Um nochmal drauf zurückzukommen, ich glaube am Ende einfach auch, und also definitiv, das ist auch ein Motto von mir, dass Geschäfte unter Menschen gemacht werden. Und du kannst noch so viel bei Amazon bestellen. Klar, jeder bestellt bei Amazon. Ich kann mich da auch nicht von freisprechen, dass ich bei Amazon was bestelle. Es ist einfach so. Nur am Ende wollen wir ja mit Menschen kommunizieren. Und wenn wir da ein gutes Gefühl haben, dann kaufen wir da auch. Und das leben wir halt am Ende, dass wir hier sehr menschlich unterwegs sind, den Service am Kunden haben. Und wenn hier einer reinkommt, dann nehmen wir uns auch die Zeit für dich, und du wirst beraten und zeigen dir nicht so wie im Baumarkt. Hatte ich letztens noch die Erfahrung, da, ich weiß gar nicht genau, ich musste eine Halterung für ein Solarpanel kaufen. Ja, das steht da hinten in der Ecke, gehen Sie mal dahin und wenn Sie das nicht finden, fragen Sie mal den Kollegen, der da hinten in der Elektroabteilung ist. Ich sage, okay. Ja gut, wir dann weitergestiefelt, nicht gefunden und dann erstmal den Menschen gesucht, der da hinten für die Elektroabteilung zuständig ist. Und das wird hier halt nicht passieren, sondern hier nehmen wir uns Zeit und wenn du ein paar Schuhe nur brauchst und es dauert halt mal 20 Minuten oder 30, weil du hier von den 120 Modellen 15 anprobieren willst, ja, dann ist das halt so. Und das macht das Ganze ja am Ende aus. Das ist ja dann, ich sag mal, mehr oder weniger ein bisschen Einkaufserlebnis. Klar kostet das dann halt 5 oder 10 Euro mehr als im Internet, aber dafür kann ich das auch vor Ort machen, muss nicht irgendwie dann noch an der Packstation ein Paket abholen, muss es wieder einpacken, wenn es nicht passt, zurückschicken und so weiter und so fort. Und ich habe halt ein nettes Pläuschchen vielleicht noch hier mit einem Verkäufer oder Verkäuferin gehalten. So. Und darauf kommt es ja in vielen Fällen an, sage ich mal.
Ich glaube, das ist auch wirklich die große Chance des stationären Einzelhandels, nämlich genau so vorzugehen, wie du es gerade geschildert hast. Einfach durch extremen Service, extreme Persönlichkeit, dass man sich wirklich Zeit nimmt, intensiv berät, flexibel ist. Ich glaube, damit kann man sich dann wirklich noch abgrenzen. Jetzt bist du auch schon so lange am Start. Was waren denn so bisher deine größten Learnings als Unternehmer? Ihr habt auch verschiedene Phasen durchlaufen, dann kam das ganze Thema Digitalisierung, Mitarbeiter, Online-Shops. Wenn du jetzt nochmal so Revue passieren lässt, was waren die größten
Learnings? Ich glaube, Auch da sind wir wieder eigentlich beim Thema Kommunikation. Also Kommunikation ist immer das A und O am Ende. Und ich glaube, wichtig ist eine offene Kommunikation, vor allem auch mit den Mitarbeitern oder mit dem ganzen Team. Es bringt nichts, wenn ich, keine Ahnung, bestimmte unternehmerische Entscheidungen alleine treffe und das Team steht nicht dahinter. Und da sind, also klar geht das natürlich nicht immer, aber ich sag mal, in den klassischen Entscheidungen oder in den klassischen unternehmerischen Entscheidungen, wo man vielleicht das Team fragen kann, sollte man es tun, weil dann ist die Akzeptanz viel größer. Banales Beispiel. Früher haben wir den Einkauf so gemacht, dass die Außendienstler kamen hier hin, haben halt Kollektionen vorgestellt von neuer Bekleidung. Und gesagt, jo, bestellen wir, schick mal davon 20 Hosen, davon 20 Hosen, davon Jacken. Ja, dann kamen die hin, kamen in den Laden und dann wurden die halt irgendwie verkauft. So. Bestellst du aber Sachen, die die Mitarbeiter doof finden, dann verkaufen die halt auch nicht so gut. Und dementsprechend machen wir das seit ja, bestimmt 10, 12, 15 Jahren, keine Ahnung, also 10, sagen wir mal 10 Jahre, dass diese Gespräche finden nicht mehr alleine statt, sondern es sind immer ein, zwei Leute aus dem Verkaufsteam mit dabei bei Kollektionsvorstellungen von den Herstellern und die suchen halt mit aus. Und wenn die mit aussuchen, ist die Akzeptanz viel größer, dass sie das auch verkaufen. Und die gehen dann mit dem Kunden dann auch dahin und zeigen dem das. Ansonsten verkaufen die halt das, was die letzten 20 Jahre verkauft haben, weil sie sich da halt sicher sind. Und ich finde, bei solchen Entscheidungen sollte man die Mitarbeiter auf jeden Fall mit einbeziehen, weil das immer einen Mehrwert hat am Ende und die fühlen sich halt auch dann abgeholt. Genau das Gleiche, das ist ja wieder das Gleiche wie mit unserem Online-Shop-System. Wenn ich dem Mitarbeiter ein Budget gebe, hat er das Gefühl, okay, ich kriege jetzt Geld vom Unternehmen und darf mir was aussuchen, auch wenn wir vorher die Kollektion festlegen. Und man sollte denen immer das Gefühl geben, abgeholt zu werden und dass die halt auch mit dabei sind bei der ganzen Geschichte und nicht einfach irgendwie nur Mitläufer.
Ja, das heißt, kommt ja von Mitarbeiten und nicht von und ne, Mitlaufen. Haben auch eine gewisse, ja, einfach auch Verantwortung dann im Bereich zu sagen, okay, meine Meinung ist hier gefragt, zu sagen, okay, ich glaube, dass das und das irgendwie vielleicht besser funktioniert als vielleicht die andere Option. Gab es Fehler oder schwierige Phasen, wo du aus denen du viel gelernt hast? Ne, man hat ja als jedes Unternehmen hat verschiedene Situationen oder Phasen. Gab es mal wirklich irgendwas challenging, wo du sagst, boah, da wurde ich wirklich gefordert oder ich würde es im Nachhinein, würde ich es vielleicht anders entscheiden? Ist ja auch immer spannend.
Ja, sicherlich was so die ein oder andere Personalentscheidung angeht. Das sind immer schwierige Entscheidungen, glaube ich. Sobald du halt da irgendwie schwierige Entscheidungen mit Menschen treffen musst, das ist immer unangenehm. Das kannst du auch 100 Mal gemacht haben, glaube ich. Und also habe ich nicht, aber das kannst du 100 Mal gemacht haben und es ist immer noch unangenehm. Das sind sicherlich so Sachen, die nicht so gut sind. Und dann vielleicht die eine oder andere Investition, aber auch da ist es halt so, wenn man mal hinfällt, muss man einfach wieder aufstehen, dass man halt auch Sachen einfach auf Sachen gesetzt hat, die dann doch nichts geworden sind. Ne? Das kostet dann halt Geld, Zeit und ein bisschen Herzschmerz oder halt eher Kopfschmerzen sozusagen. Und da muss man halt wieder aufstehen und dann weitermachen. Ja.
Sehr gut. Wie gehst du mit Druck oder Verantwortung um? Fällt dir das leicht? Jetzt hast du natürlich immer mehr Verantwortung übernommen in den letzten Jahren. Deinen Vater hast du immer noch als Wingman im Prinzip an der Seite. Aber ihr teilt euch ja wahrscheinlich noch in gewissem Maße die Verantwortung. Aber das ist ja dann auch wahrscheinlich irgendwann so, dass komplett alles auf deinen Schultern liegt. Fällt dir das leicht oder wie würdest du das sehen?
Ich würde sagen, ja. Ich habe aber auch einen anderen Führungsstil als mein Vater. Ich meine, das war früher natürlich auch anders. Wir haben jetzt ich glaube, knapp 26 oder wir haben 26 Mitarbeiter und es sind ja natürlich über die Jahre gewachsen. Ich bin jemand, der gerne auch, was heißt Verantwortung abgibt, nicht? Also die Verantwortung habe ich, gar keine Frage für alles, aber ich gebe halt gerne Bereiche ab und lasse dann die Mitarbeiter halt quasi die Verantwortung tragen für deren Bereiche. Und am Ende bin ich ein Freund davon zu sagen, das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Und der Weg dahin, wenn er jetzt nicht wenn ich nach Rom will und ich fahre halt über Madrid, ist das schon doof. Aber wenn der Weg halt in dieselbe Richtung geht, ob du jetzt halt mit dem Auto oder mit keine Ahnung was fährst, ist egal. Hauptsache das Ziel ist das gleiche, beziehungsweise das Ergebnis ist das gleiche. Und da bin ich ein Freund von, dass bei uns die Mitarbeiter eigenverantwortlich arbeiten. Und solange das Ergebnis halt passt, ist es mir halt egal, ob die rechts rum oder links rum gehen, sozusagen. Hauptsache es funktioniert. Und das ist mir halt wichtig. Und mein Bauchgefühl sagt, das funktioniert. Und so habe ich ja auch, oder so habe ich meiner Meinung nach, glaube ich, auch zufriedenere Leute, weil die halt den Weg so gehen, wie sie es glauben. Und wie gesagt, wenn das Ergebnis halt passt, dann ist es ja für alle gut am Ende. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, anstatt jetzt wirklich, ich kenne auch, wir haben auch Kunden, die haben 300, 600, ja, einen haben wir mit 600 Mitarbeitern, da weiß ich, da macht der Inhaber Mikromanagement, der entscheidet wirklich alles selber. Also wenn die da 20 Hosen bei uns bestellen, dann entscheidet er das selber noch. Wo ich denke, ja, das ist natürlich cool, dass ich alles weiß, aber ist ja halt die Frage, ist das jetzt der wichtigste Punkt, den er entscheiden muss, oder kann das nicht der Einkauf selber? Und am Ende bin ich halt schon ein Fan davon, dass jeder möglichst selber Verantwortung übernimmt und dann da auch für einsteht am Ende.
Ja. Das hilft ja wahrscheinlich auch für die, ja, für die Wachstumsziele in den nächsten Jahren. Wir hatten, du hattest im Vorgespräch gesagt, Erfolg 2030, also in den nächsten Jahren, bedeutet nicht alles komplett neu zu machen, sondern das Richtige konsequent gut zu machen. Ja. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, wo euer Fokus also liegt.
Ja, Fokus liegt sicherlich dann auf unserem Service, was unseren B2B-Online-Shop angeht, weil da merken wir ja schon jetzt, ja, seitdem wir jetzt unser neuestes System haben, wo wir halt noch schneller mit sind, also selber schneller mit sind intern, was natürlich auch wichtig für uns hier als Team ist, genauso extern für unsere Kunden. Das wollen wir auf jeden Fall angehen und noch weiter ausbauen, weil wir einen Mehrwert schaffen, nicht nur für uns, sondern vor allem ja auch für den Kunden, was wichtig ist, dadurch, dass wir einfach Zeit sparen. Und Zeit ist ja heute am Ende das wichtigste Gut von allen. Also das Thema Work-Life-Balance, das habe ich zwar noch nicht so ganz verstanden, wie wir das als Unternehmer so umsetzen wollen oder können, aber nichtsdestotrotz, Zeit sparen ist, glaube ich, für alle gut, und das können wir halt bei unserem Kunden. Und die müssen ja nicht mal was dafür machen, weil die Bekleidung kommt weiterhin und die Mitarbeiter laufen weiterhin sehr gut gekleidet als Visitenkarte des Unternehmens rum. Und am Ende wird Zeit gespart, und Zeit kostet halt auch am meisten Geld heutzutage. Das muss man ja einfach nicht mal so sagen. Und ja, Kosten sparen ist überall gut, und dementsprechend wollen wir da halt das weiter angehen und weiter ausbauen.
Deswegen, genau, du sprichst es gerade schon an. Was denkst du, was wird Unternehmer in Zukunft erfolgreicher machen? Was, da sind jetzt so viele Dinge natürlich, wir hatten anfangs drüber gesprochen, KI, wo ihr auch dran arbeitet. Also was sind so die Dinge, die Unternehmer in Zukunft erfolgreicher machen?
Ich glaube weiterhin ja, auf Beziehungen setzen, Beziehungen zu seinen eigenen Mitarbeitern und Beziehungen zum Kunden, weil KI ist sicherlich toll, aber auch nicht das Allheilmittel, weil am Ende können wir nicht, wie auch schon zwischendurch gesagt, Geschäfte werden halt zwischen Menschen gemacht, und das kann die KI nicht ersetzen. Also klar kann ich bestimmte einfache Sachen wie Texte schreiben, keine Ahnung was, das kann die KI super, aber die kann ja nicht mal ein Telefonat ersetzen. Also es hat keiner Bock. Ich habe letztens noch bei der Bank angerufen, dann kommst du als erstes, kommt auch hier Mia oder wie die da heißt. Das nervt ja schon nach drei Sätzen, weil du weißt genau, okay, das dauert jetzt 5 Minuten, bis ich vielleicht mal jemanden an der Leitung habe, der mir dann wirklich weiterhelfen kann. Und ich glaube, bei internen Prozessen, wo keine Kunden und so weiter gebraucht, also mit zu tun haben, glaube ich, wird die KI sicherlich deutlich helfen, sicherlich deutlich viel schneller machen. Aber überall da, wo eine Kommunikation zwischen, ja, wie soll ich jetzt sagen, zwischen
Mensch und
Mitarbeiter,
Mensch.
Team, Mensch, also und Kunden dann halt sein kann oder sein muss, da wird die KI uns nicht ersetzen können, auf gar keinen Fall. Und dementsprechend ist das Fluch und Segen zugleich. Und wir müssen halt schauen, wo der Weg dann halt hingeht und wie man die Mischung am besten halt dann halt hinbekommt. Ne? Also das ist,
aber da
würde
werde
ich zumindest
dich dann in
so
10 Jahren vielleicht nochmal fragen. Das war jetzt eine steile These, die du da rausgehauen hast. Es gab ja auch mal irgendwann, fand ich auch mal lustig, ich glaube in den 60er, 70er Jahren wurde ja auch mal jemand in den USA gefragt, der sagte, ich sehe also keinen Grund, dass ein Privathaushalt einen Personal Computer in seinen vier Wänden stehen haben müsste.
Ja.
Die Aussage gab es ja mal. Ist natürlich alles jetzt undenkbar. Aber ich glaube, ist schon richtig, natürlich, was du sagst, ne? Beziehungen, Kommunikation, Empathie, wird natürlich jetzt einfach super spannend, wie sich die KI einfach in den nächsten Jahren entwickelt, ob da auch Emotionen übertragen werden können oder ob die sogar besser kommunizieren können, wie wir Menschen. Das,
also textlich und grammatikalisch und alles bestimmt, aber trotzdem glaube ich einfach, dass diese zwischenmenschliche Geschichte, wenn man gegenübersteht, ich meine, wir sehen uns jetzt hier per Kamera. Das ist ja auch schon ein Fortschritt, den vor allem wir in Deutschland ja während Corona irgendwie gemacht haben. Vorher hatte das ja irgendwie nie einer auf dem Schirm. Aber es ist jetzt nicht das Gleiche, als wenn wir jetzt gegenüber in einem Raum sitzen würden. Das wäre ja nochmal, da hätten wir ja nochmal irgendwie eine andere emotionale Bindung oder auch einfach würden wir nochmal anders kommunizieren. Und das werden wir, glaube ich, nicht hinbekommen. Selbst wenn man sich jetzt so 3D-Porti oder 3D darstellen könnte wie in Star Wars oder so, auch das würde das nicht, glaube ich, dann kompensieren. Ja.
Wenn du einem jungen Unternehmer heute einen Rat geben könntest, welcher wäre das? Du warst ja auch ja, Anfang 20, als du ins Unternehmen eingestiegen bist. Gibt es ja was, was dir einfällt? Es gibt ja auch einige Nachfolger, die kommen.
Man muss natürlich vielleicht ein bisschen unterscheiden, wobei, nee, muss man nicht. Ich wollte gerade sagen, man muss unterscheiden zwischen jemandem, der komplett selbst gründet und der Nachfolger ist. Würde ich fast sagen, nein, muss man nicht. Ich würde sagen, man sollte schon auf die Vorgänger oder auf die, in meinem Fall jetzt Eltern oder die Älteren hören. Nichtsdestotrotz sollte man seinen eigenen Weg gehen und sich davon auch nicht abbringen lassen. Auch wenn man halt ja, Steine in den Weg gelegt bekommt, beziehungsweise auch einfach öfter mal auf die Schnauze fällt, auf Deutsch gesagt. Man sollte da schon den Weg gehen, den man meint, der richtig ist, weil am Ende muss es ja auch Spaß machen. Und wenn ich nur das mache, wo ich irgendwie auf andere höre, hilft mir das am Ende auch nicht weiter. Und klar braucht man eine gesunde Mischung, aber ich glaube, man braucht eher 70% seinen eigenen Weg und 30% dann noch das, was andere sagen oder halt was der Vorgänger gemacht hat, ne? Also, und wenn man da dann das zusammenmischt, geht man das, ja, geht man sicherlich den richtigen Weg. Und was ein ganz wichtiger Teil meines Weges sicherlich ist, ist Netzwerken. Das mache ich jetzt schon sehr, sehr lange, dass ich versuche, wirklich viel zu netzwerken, viele Leute einfach kennenzulernen. Denn Kontakte schaden ja am Ende nur dem, der sie nicht hat. Und es gibt ja so eine steile These, dass man, glaube ich, über 4 Kontakte an jeden Menschen weltweit rankommt. Und mittlerweile muss ich sagen, glaube ich das auch. Also da entstehen teilweise Verbindungen, wo man denkt, ah, der hat schon mal mit Donald Trump einen Whisky getrunken. Wo ich so, ja, wie kommst du da nie drauf? Ne? Aber ja, die Welt ist halt klein. Und ja, also Netzwerken ist sicherlich definitiv ein wichtiger Faktor, gerade wenn ich neu gründe oder beziehungsweise halt was übernehme, sich mit Leuten zu vernetzen, mit Gleichgesinnten zu vernetzen, aber auch mit ganz anderen Menschen und Branchen, die vielleicht gar nichts mit meiner zu tun haben. Aber am Ende, wir hatten da mal, das war ganz interessant, wir haben mal vor ein paar Jahren so eine kleine Runde gehabt mit ja auch Nachfolgern sozusagen. Komplett andere Branchen, also wir jetzt mit Berufsbekleidung, da hatten wir einen Elektriker dabei, dann hatten wir jemanden dabei, der hatte 5 Supermärkte, Edekas und dann jemanden, der hatte eine Firma, die stellen Walzen her zum Beispiel, also Riesenwalzen. Am Ende haben alle die gleichen Probleme, Nöte und Sorgen oder auch, es ist völlig egal, aus welcher Branche du kommst und du kannst dich super gut ergänzen, von daher ist Netzwerken super wichtig, egal welche Branche du bist und was du halt ja, produzierst oder halt verkaufst. Man kann
Ja,
sich da,
man
glaube
hat
ich, super
dann doch
ergänzen.
wieder identische Themen, identische
Ja.
Herausforderungen. Deswegen finde ich richtig gut. Deswegen,
Ja.
das ist, macht es ja dann irgendwie auch so wertvoll, wenn wir irgendwie deine Erfahrung einfach hier mal hören. Und für potenzielle Nachfolger oder Unternehmer ist immer wertvoll, ja, aus anderen Branchen irgendwie was zu lernen oder zu hören. Was bedeutet Erfolg heute für dich? Du bist jetzt lange dabei. Ich weiß nicht, ob man mal irgendwelche Zielsetzungen für sich definiert hat und Erfolg ist ja relativ. Wie
Ja,
würdest du Erfolg
das
für
ist
dich
so.
definieren?
Ich wollte gerade sagen, also das ist natürlich jetzt sehr, sehr dehnbarer Begriff, sage ich mal, ne? Also früher hätte ich jetzt gesagt, dass konkret einfach nur Zahlen erreichen. Keine Ahnung, dass du einfach sagst, hier, mein Umsatz muss jetzt so und so hoch sein und so weiter. Mittlerweile würde ich das breiter fächern, dass jetzt nicht Umsatz ist nicht alles, weil gut, am Ende muss natürlich da was drunter stehen. Ich kann auch 100 Millionen Umsatz machen und wenn da Minus drunter steht, hilft mir das sehr viel weiter, also gar nicht. Also
Ja.
von daher würde ich nicht nur auf Zahlen gehen. Natürlich muss es am Ende ein positives Ergebnis haben, weil wir machen das ja nicht alle nur für Luft und Liebe. Aber sicherlich ist für mich Erfolg auch, wenn das Team gut zufrieden ist, wenn alle gut zusammenarbeiten, wenn du wenig Reibungspunkte hast und jeder weiß, was er zu tun hat. Und ja, man mit einem guten Gefühl nach Hause fahren kann, sage ich mal. Oder auch mal dann eine Woche in Urlaub fahren kann und man weiß, okay, mein Telefon klingelt jetzt nicht 10-mal am Tag, weil irgendeine Frage entsteht. Das kenne ich halt auch von anderen Bekannten. Die sind zwar im Urlaub, aber irgendwie doch nur am Telefonieren. Und da muss ich sagen, das klappt halt gut. Wenn wir eine Woche in Urlaub fahren, dann werde ich nicht angerufen in den meisten Fällen und das funktioniert und das ist halt ja auch schon mal meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass man einfach mal eine Woche komplett mit der Familie Ruhe hat und ja, wie gesagt, es ist jetzt ein sehr dehnbarer Begriff, da kann man halt viele Sachen. Zusammen.
Wenn du sagst, dass du auch gerne bereit bist, Verantwortung abzugeben oder Mitarbeiter auch ja, ihre eigenen Verantwortungsbereiche gibst, das hilft natürlich, dass nicht alles sofort zusammenbricht, wenn du dann mal ein paar Tage oder eine Woche nicht da bist.
Ja, es wäre ja auch fatal am Ende. Also es kann ja nicht, ein Unternehmen kann ja nicht an einer Person halt hängen. Also dafür ist es ja nicht nur für mich wichtig oder für meine Familie wichtig, sondern auch für die Familien, die hinter unserem Team halt stehen. Und wenn ich jetzt morgen, doof gesagt, tot umfalle, muss es ja trotzdem weitergehen, weil dann sonst stehen ja halt 25 Leute auf der Straße und das darf ja auch nicht passieren am Ende. Und dementsprechend, ja, ist das sicherlich wichtig, dass wir möglichst viele Entscheidungen einfach von fast, also natürlich nicht jeder, aber dass jeder seine Entscheidung treffen kann und soll und darf. Und das macht sicherlich auch was aus, ja.
Kurze Abschlussfrage. Wo siehst du Leising in 5 Jahren? Sind irgendwelche konkreten Themen, die irgendwie anstehen? Kann ja sein, dass es potenzielle Veränderungen gibt oder gibt ihr einfach weiter Gas, so wie es ja die letzten Jahre ja auch schon gemacht habt? Wie siehst du?
Ja, Gas geben musst du immer. Gar keine Frage. Was ich in 5 Jahren sehen würde, wäre definitiv eine noch mehr automatisiertere Fertigung. Das heißt, da wird es wahrscheinlich so sein, dass man deutlich skalieren kann über Digitalisierung, weil ich am Ende, es gibt mittlerweile Maschinen, da kann ich ein T-Shirt reinlegen, da sieht derjenige, der das T-Shirt reinlegt, noch nicht mal, was für ein Logo dabei da dann draufkommt. Aber die Maschine weiß es halt schon dadurch, dass sie den Auftrag vorher gelesen hat. Und das T-Shirt kommt fertig raus und dann weiß, ist dann QR-Code, wird dann draufgeklebt und dann geht es halt weiter sozusagen. Das gibt's schon, also werden definitiv da wird's einige Sachen geben, was die Automatisierung angeht, beziehungsweise was auch schnellere Auftragsbearbeitung angeht. Das ist definitiv Fakt. Ansonsten, ja, das heißt, hoffen ist das falsche Wort. Ich glaube ziemlich fest daran, dass es den stationären Einzelhandel zumindest bei uns weiterhin geben wird, weil einmal durch das, was wir eben gesagt haben mit dem Service, aber auch einfach, weil wir beratungsintensivere Produkte haben, als wenn ich mir jetzt einfach eine Jeans für die Freizeit kaufe. Da es auch immer mehr Normen gibt, Sicherheitsklassen gibt und das ist halt einfach beratungsintensiv. Ja, genau. Also ich sehe uns weiterhin an diesem Standort. Ich glaube jetzt nicht, dass wir, was jetzt Verwaltung und dann der stationären Einzelhandel angeht, weiter wachsen müssen. Wahrscheinlich dann eher was dann Lager und Produktion, also Textilveredelung angeht, weil wir dann halt mehr die B2B-Geschichte skalieren werden. Definitiv.
Lagert ihr alles in-house oder habt ihr auch externe Lager?
Sowohl als auch. Also wir haben halt ein eigenes Lager hier, was halt direkt mit der Logistik und mit der Veredelung zusammenhängt, damit wir da halt kurze Wege haben. Also in dem Sinne, du bestellst jetzt heute ein Poloshirt als Firma in unserem Online-Shop. Das nimmt jetzt heute Nachmittag oder morgen dann jemand aus dem Regal, dann geht es unter die Stickmaschine und wird dann möglichst schnell verschickt. Also wir haben hier relativ viel Blanko-Rohware liegen, die dann halt am Ende für den Kunden veredelt wird. Genau, also das wird sicherlich mehr werden und ich denke, der Rest wird ungefähr so auf dem Niveau bleiben, wie er jetzt ist, würde ich mal behaupten am Ende, weil der Markt ist
ja, und
einfach
die Vielfalt,
so
ich glaube, die Angebotsvielfalt oder das Produktspektrum verbreitert sich ja tendenziell. Und was wir anfangs auch gesagt haben, es geht ja auch sehr stark in den Privatbereich rein. Ich glaube, das spielt euch ja mega in die Karten. Deswegen also mega cool erstmal, dass du die Zeit genommen hast, Dennis. Super, vielen Dank für die ganzen Ausführungen. Hat mich wirklich gefreut. Wir bleiben weiter in Kontakt. Ich bin super gespannt, wie da eure weitere Entwicklung ist. Aber das hört sich alles sehr, sehr gut an, was ihr anstrebt und eure Unternehmensphilosophie und Kultur, wie sie lebt, sehr persönlich, familiär, menschlich. Also vielen, vielen Dank dafür und bis bald.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut und ja, wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Mach's.